Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Thüringen und Brandenburg und Sachsen haben gewählt und an diesem Wahlsonntag wird man sich vielleicht lange erinnern. Die AfD ist in Thüringen stärkste, in Sachsen zweitstärkste Kraft. Nicht überraschend, das Bündnis Sarah Wagenknecht auf Anhieb mit zweistelligen Ergebnissen. Die Autorin und Journalistin Jana Hensel bemerkte dazu heute Abend hier im Programm.
Also wenn ich eine große Überschrift über diese beiden Landtagswahlen geben würde, dann würde ich sagen, die politische Realität des Ostens hat sich nochmal ein Stück weit von der westdeutschen Realität entfernt und ist nochmal einen Schritt sozusagen zu einer im Prinzip immer stärker eigenen Ordnung gegangen. Die politische Landschaft des Ostens war bisher geprägt durch die AfD und hat sich darin unterschieden von Westdeutschland. Und jetzt tritt eine zweite politische Kraft hinzu, das BSW, das den Osten noch einmal ein Stück weit anders macht.
Jana Hensel, eventuelle Koalitionen im Kopf schmieden wir hier bei Fazit nicht. Aber die Frage, wie es zu diesem Erstarken kommt und was nun zu tun ist, das besprechen wir mit dem Autor Lukas Rietschel. Vor 20 Jahren brannte die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, ein einzigartiges Zeugnis der Rokoko-Architektur, Sammlung bedeutender Bände und UNESCO-Weltkulturerbe. Schwer zerstört, aber nur 3 Jahre später wurde sie restauriert, wiedereröffnet, ein Zeichen von Bürgersinn und bedingungslosem Engagement, meint der heutige Direktor der Bibliothek Reinhard Laube. Mehr dazu hier im Fazitgespräch. Und wir schauen zu den Filmfestspielen nach Venedig, wo unsere Kritikerin einen tollen Film gesehen hat, dem sie Chancen im Wettbewerb gibt, The Brutalist, ein 3-stündiges Epos. Ja, jetzt ist es passiert. Eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei wird stärkste Kraft in Thüringen. Fast 33% der Stimmen, so die letzten Zahlen, gehen an die AfD. Die Parteien der Mitte weit abgeschlagen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht auf Anhieb zweistellig. Ähnliche Ergebnisse in Sachsen hier. Allerdings steht die CDU noch an der Spitze. Hier ein paar Stimmen zum Wahlausgang aus der Politik.
Michael Kretschmer, Platz 1. Mario Vogt in Thüringen Richtung 25%. Wir sind das Bollwerk.
Wir haben einen historischen Sieg heute eingefahren. Wir sind mit Abstand stärkste Kraft. Wir sind die Volkspartei in Thüringen. Man wird an uns nicht vorbeikommen.
Die Menschen sind sauer über diese Bundespolitik. Aber sie haben diesmal gesagt, Sachsen ist uns wichtiger.
Ehrlicherweise, dieser Wahlkampf war geprägt von Angst. Und fast kein reales Thema aus Thüringen hat wirklich eine Rolle gespielt.
Wir haben immer gesagt, mit Herrn Höcke können wir nicht zusammenarbeiten. Höcke vertritt ein völkisches Weltbild. Das ist also meilenweit von uns entfernt.
Sprechen wir es offen aus. Es gab die reale Gefahr, aus den Landtagen rauszufliegen. Insofern liegt für meine Partei auch die Botschaft drin, kämpfen lohnt sich. Wir werden gebraucht.
Ja, Lars Klingbeil war da am Ende zu hören über das Ergebnis der SPD, die mit rund 7% noch in die Landtage einzieht. Die Autorin Daniela Danz führt das Wahlergebnis auf eine Nicht-Repräsentation vieler Wähler zurück. Sie sagte heute Abend im Deutschlandfunk Kultur dazu Folgendes.
Es ist tatsächlich auch ein Gefühl der Nicht-Repräsentanz, also in Medien, in Politik. Es ist leider auch die Vorstellung davon, dass es eben die eine Politik gibt und wenig Verständnis dafür, dass das eben ein Aushandlungsprozess ist, weil da vielleicht auch die Erfahrung ein bisschen fehlt in schulischer Bildung, wo man einfach lernt, wie diese Sachen funktionieren. Und natürlich liegt es konkret an ein paar Ereignissen. Das fängt ja 2015 an, dann auch mit Corona und so weiter. Aber es ist inzwischen quasi fast losgelöst von einzelnen Ereignissen. So eine Idee davon, dass die Politik, wie sie die Ampel macht, an dem, was die Menschen empfinden, für sie, also in ihren Augen, vorbeigeht.
Grund zum Nachdenken, zum Grübeln vor allem, aber zum Handeln. Vor dieser Fazitsendung konnte ich mit Lukas Rietschel sprechen, Romanautor, Publizist, auch SPD-Mitglied, er lebt und arbeitet im sächsischen Görlitz. Er hat im Theater Zittau-Görlitz mit seinem Stück Das beispielhafte Leben des Samuel W. für Aufsehen gesorgt, weil er dort als Figur einen AfD-Politiker entwarf und zur Recherche über 100 Gespräche mit Bürgern führte, worauf der Text dann entstand. Lukas Rietschel, ein wacher Beobachter in seiner ostdeutschen Heimat. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wirklich überraschend dürfen uns diese Wahlergebnisse ja nicht. Dennoch die Frage, welche Gedanken Ihnen heute Abend seit der ersten Hochrechnung so durch den Kopf gehen?
Also ehrlicherweise ist man jetzt einiges gewöhnt hier, also speziell in diesem Wahlkreis und in diesem Landkreis hier in Görlitz. Also es ist immer wieder eigentlich das Gleiche. Es läuft ja auf CDU gegen AfD hinaus und das war auch diesen Abend so. Also ich schaue natürlich nochmal besonders hin, weil das auch der Wahlkreis ist von Michael Kretschmer hier. Und der hat den relativ klar gewonnen in den Erststimmen. Die Zweitstimmen aber gehen an die AfD. Das finde ich auch erstaunlich. Es scheint also Menschen zu geben, die ihm die Stimme gegeben haben, ihn als Ministerpräsidenten unterstützen wollten, aber dann doch für die AfD in der Zweitstimme votierten. Also eine interessante Diskrepanz, aber für mich gar nicht so überraschend, weil Michael Kretschmer in seiner Methode die letzten Jahre eigentlich sich immer mehr der AfD angenähert hat. Der hat ja wie so eine Art Sonderrolle in der Bundes-CDU. Also wenn man es ganz da überspitzen würde, würde ich sagen, dass heute ausschließlich populistische Parteien gewonnen haben, weil die CDU unter Kretschmer, die geht da gewisse Avancen ein nach links und rechts. Das ist schon beachtlich. Mhm.
Ihre Partei, Lukas Rietschel, die SPD, die echt...
Großes Wort, meine Partei.
Ob es noch Ihre Partei ist an diesem Abend, frage ich gleich. Aber die ächzt und ja. Die krächzt ja so bei um die 7%. Die Linke schafft es nicht mehr über die 5%-Hürde. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt, dass die großen Themen soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Umverteilung entweder die nicht mehr verkörpert werden von diesen Parteien oder nicht nachgefragt werden. Was ist Ihre Erklärung?
Naja, es zeigte sich ja schon in den Umfragen, die diese Wahl begleiten. Das Thema, wie es ja kolportiert war, Krieg und Frieden, das war gar nicht so wahlentscheidend, sondern es ging eben auch um soziale Fragen. Und das Interessante ist, dass man hier der AfD die Kompetenz mittlerweile zuspricht. Und nicht nur da, also auch bei Wirtschaftsfragen, bei innerer Sicherheit, bei Kriminalität und eben auch bei diesen sozialen ist mittlerweile die AfD die Partei, der die Leute offenbar zutrauen, diese Problemfelder zu lösen, die sie da ausmachen. Das war früher mal die Linke, wobei man da auch im Osten Deutschlands immer so ein bisschen gucken muss. Also die Linke war auch hier sehr stark, weil das klingt vielleicht jetzt ein bisschen paradox, aber das waren auch konservative Kräfte, die die Linke gewählt haben. Also sozusagen alte Menschen, die eine gewisse Nähe noch zur SED hatten, auch zur DDR noch, zu einer Stabilität, die Linke da versprochen hat. Und die, zeigt ja auch die Wählerwanderung, sind jetzt alle mehr oder weniger bei der AfD gelandet. Mhm.
Eine Entscheidung, glauben Sie, für den Populismus, den Sie gerade erwähnt haben, oder wirklich eine Frage von Vertrauen und Kompetenz?
Ich würde sagen, die AfD mausert hier sich so langsam zu so einer Art ostdeutschen Regionalpartei. Also die Linken sind es auf jeden Fall nicht mehr, nicht nach dieser Wahl und wahrscheinlich schon nach der vorherigen nicht mehr so ganz. Aber wir erschöpfen uns in unseren Diskursen ja oft darum, ja, wählt man jetzt die AfD aus Protest oder wählt man sie aus Überzeugung? Das ist am Ende völlig egal, weil die Themen und die Sprache ja mittlerweile absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das heißt, die AfD ist wahnsinnig präsent. Sie ist sozusagen omnipräsent geworden. Und wenn Sie die AfD wählen, das ist zumindest, was ich hier beobachte, würde ich sagen, ist das so eine Art auch demokratischer Selbstermächtigung. Das mag jetzt seltsam klingen, weil das so populistische Kräfte sind, aber wenn Sie hier AfD wählen, werden Sie gesehen, Ihre Themen werden gesehen, Sie finden im Diskurs statt und Sie haben so eine Art auch Macht, die Sie hier ausüben können. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit diesen Biergarnituren, die hier so rumstehen oder in diesen Biergärten und immer kommt irgendjemand neuerdings dazu und das Erste, was der sagt, ist, ich wähle übrigens AfD. Da haben wir noch gar kein Gespräch geführt. Das ist das Erste, was kommt. Und sofort hören alle zu. Und sofort sind alle so, oh je, hier müssen wir jetzt aber, warum denn das und wieso denn und so weiter und so fort. Und man merkt sich, diese Person, die suhlt sich in dieser Aufmerksamkeit, die genießt es regelrecht, dass man sie so ernst nimmt. Und ich habe manchmal den Eindruck, genau das ist es, worum wir hier eigentlich reden müssen, ist die Ernsthaftigkeit hinter dieser Wahlentscheidung. Und damit meine ich nicht, was ja auch oft so rumschwingt, dieses, wir müssen die Menschen mit ihren Problemen und Nöten ernst nehmen, sondern wir müssen diese Wahlentscheidung ernst nehmen. Wir müssen die so als das sehen, was sie ist, nämlich eine souveräne Entscheidung und daran auch Menschen messen. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen abhanden, weil wir uns zu sehr um die Frage drehen, warum wählen Menschen das eigentlich und übergehen damit oder entmündigen die eigentlich noch viel mehr. Es gibt ja eine Art von Unterentwicklung im politischen Wissen, wie diese Politik eigentlich funktioniert, welche Ebene wofür zuständig ist. Und dazu kommt, und das deckt sich dann damit auch, dass es auch eine unterentwickelte Parteienzugehörigkeit gibt. Und das ist nicht nur die Parteienebene, die völlig brach liegt sozusagen, es ist auch die Gewerkschaftsebene, die Kirchen spielen keine Rolle. Und das Sachsen ist das Bundesland mit der geringsten Quote an Ehrenamt. Das heißt, nirgendwo sind so wenig Leute ehrenamtlich engagiert wie in Sachsen. Also was will ich damit sagen? Es gibt einen enormen Pool an Menschen, die ganze Zeit meckern und sich beschweren, die darauf hoffen, dass sich irgendetwas verbessert und die in dem Fall dann auch empfänglicher sind für alle die, die das versprechen. Und dazu gehört, da bin ich wieder am Anfang, wenn ich den Punkt noch machen darf, eben auch Michael Kretschmer. Das sind also nicht nur AfD und BSW, die sagen, die Politik muss sich ändern, sondern auch Michael Kretschmer führt hier seit Jahren eine Art Dauerwahlkampf, indem er durch das Land reist und den Leuten das Gefühl vermittelt, sie müssten nur einmal mit ihm gesprochen haben und dann würden ihre Probleme auch angegangen. Das hat so eine Art monarchischen Regierungsstil fast schon. Also überhaupt keine Form von Selbstermächtigung, von selbst anpacken, selber mal was ändern, sondern es ist so eine Art Output-Orientierung, nennt man das in der Politikwissenschaft, also ein einfach nur darauf hoffen, dass etwas besser wird, wie auch immer das dann so passiert, aber schuld sind polemisch gesagt immer die anderen, ja.
Die Publizistin Gilda Sahebi, die hat in einem Text in der Süddeutschen Zeitung gemerkt, ihr sei gerade im Vergleich zum Wahlkampf in den USA so eine demokratische Unlust aufgefallen. Alles sei so freudlos und so negativ und so eine echte Anhängerschaft könne hier momentan nur so eben die AfD generieren. Und ich füge jetzt mal hinzu, vielleicht auch ein Bündnis Sarah Wagenknecht. So eine einende Erzählung. Also kommen wir mit solchen Begriffen wie Freudlosigkeit und Unlust weiter? Also Sie sind ja auch einer, der sagt, es müssen eigentlich alle mal aktiv in die Politik gehen, damit sie mehr verstehen, ne? Brauchen wir mehr Freude?
Ja, unbedingt viel mehr Freude. Also diese Wahlkämpfe der letzten Jahre sind doch nur von Untergangsszenarien bestimmt. Man hat das Gefühl, es ist permanent Abstiegskampf. Ja? Also das ist auch in der Bundesliga, das arbeitet sich irgendwann ab. Da ist man fertig damit. Da kann man noch so oft auf den Platz gehen. Das macht dann immer einfach keine Lust mehr. Das sind auf der einen Seite sind es die Rechten. Seit über 10 Jahren hören wir, Deutschland ist am Ende, mal kurz vorm Untergang, seit 10 Jahren. Und wie ich das beobachte, ist vielleicht auch einer gescheiterten oder erfolglosen sozialliberalen Politik zugrunde liegen, dass jetzt auch noch die andere Seite die ganze Zeit sagt, ja, und der gesellschaftliche Zusammenhalt, der funktioniert nicht mehr und wir haben eine Spaltung in der Gesellschaft und neuerdings ist also auch noch die Demokratie in Gefahr.
Aber also es ist doch egal, auch so.
Da würde ich vehement widersprechen. Also wir haben auch jetzt in diesen Landtagswahlen gesehen, eine Wahlbeteiligung von über 70%, teilweise bei fast 80 in einigen Kommunen. Also diese Seite der Demokratie ist auf jeden Fall nicht gefährdet. Die Leute sind, was das betrifft, aktiv dabei. Sie sind vielleicht dann nicht in den Parteigremien, wie ich schon sagte. Da ist auf jeden Fall ein Defizit, aber es findet etwas statt. Also die Leute bleiben nicht fern. Sie nehmen aktiv teil an Politik, sie nehmen sie wahr und sie haben offenbar auch irgendwie ja Lust an Gestaltung. Zumindest trauen sie ihre Wahlentscheidung zu, dass sich da etwas verändern könnte. Aber was ich meine ist, von allen Seiten hat man den Eindruck, es ist immer nur Untergang, es ist immer nur Abnutzungskampf, Abstiegskampf. Und da fehlt dann wirklich mal so die, wo ist denn jetzt die Freude, wo ist denn der Blick nach vorne? Ja? Also ich gucke da richtig neidisch jetzt in die USA und denke mir, endlich mal wieder Lust, ja, endlich mal wieder Spaß. Und also dieses Bring back the joy, was jetzt Waltz sagte, das ist seit Jahren, warte ich darauf, dass das mal wieder passiert.
So, jetzt haben wir bislang überhaupt nicht über die Kultur gesprochen. Das wäre ja vielleicht der Ort für Freude. Aber vielleicht ist das auch überhaupt nicht das Thema, was an so einem Abend wie heute ansteht. Was meinen Sie? Weil es wurde ja auch immer von der Bedrohung der Kulturinstitutionen gesprochen, wenn die falschen Kräfte das Sagen haben.
Da würde ich immer sagen, sind die Entscheidungen wahrscheinlich schon zur Kommunalwahl getroffen worden. Also das ganz Kleine, so die Vereine, die auch die Musikschulen, das sind alles Fragen der kommunalen und also noch dann der Städte sozusagen, ja, und dann auch der Landkreise. Und da muss man fast schon sagen, da hat sich bei der Wahl vorher schon einiges in die Bahn gelenkt. Ich sehe das hier in Görlitz. Also das, was täglich passiert, das, was umgesetzt wird an Gesetzen, das bildet sich in unserer Umgebung ja ab, also in unseren Dörfern, in unseren Städten, in denen wir leben. Und da ist die AfD längst am Hebel. Also da müssen wir uns leider nichts mehr vormachen.
Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem Ergebnis? Frage ich einen Menschen, der ja eigentlich immer auch ein Plädoyer für die Vielstimmigkeit und fürs Zuhören gemacht hat. Ist es jetzt zu spät? Müssen wir jetzt sozusagen andere Hebel in Bewegung setzen?
Also ich bin sozusagen so radikal liberal in meinem Demokratieverständnis, dass ich sage, also jeder darf erstmal alles wählen, was auf diesem Wahlzettel steht. Und das ist auch sein und ihr gutes Recht, das zu tun. Da möchte ich und da sollte auch niemand reinreden. Und wenn die Wahl da auf die AfD fällt oder wie hier bei uns teilweise auf die Freien Sachsen, dann habe ich das zu akzeptieren. Aber natürlich auf der anderen Seite fordere ich auch von dem Staat, dass er nicht nur aus so einem Geiste der Selbsterhaltung heraus, sondern eben auch im Sinne dann der Verfassung und des Grundgesetzes sich selbst schützen kann, dass er eine Dauerhaftigkeit seiner Institutionen gewährleisten kann und dass er dann notfalls dann auch überlegt, gewisse Parteien eben zu verbieten oder anderweitig einzuschränken, passives Wahlrecht entziehen, gab es ja eine Petition auch bei Höcke und so weiter. Das fordere ich dann schon. Und wenn wir gesehen haben, Anfang des Jahres waren es ja die größten bundesdeutschen Proteste nach der Korrektivrecherche, die genau das auch gefordert haben, die gesagt haben, hier muss doch irgendetwas passieren und das ist komplett verpufft und da hat die Politik auf jeden Fall was liegen lassen, ist dem nicht nachgegangen. Das heißt nicht, dass jeder Straßenprotest gleich ein politisches Mandat bedeutet, aber da hätte was geschehen können und vielleicht muss jetzt auch mal, müssen wir jetzt begreifen lernen, dass es eben nicht reicht zu protestieren, dass es nicht reicht, bei Social Media aktiv zu sein und irgendwelche tollen Sachen zu teilen und was auch immer, sondern wir müssen in diese Politik rein. Ja, und das mag unbequem sein und das ist auch nicht immer schön, weil man kriegt da kaum Geld und man kriegt da keine Rentenpunkte, gerade wenn man in so kommunalen Vertretungen sitzt. Aber wenn man etwas machen möchte und dafür ist es höchste Zeit, dann muss man in diese Strukturen rein. Ja, dann muss man sich mehr als nur interessieren und das ist, ja, ich hadere auch damit, weil auch meine Zeit ist begrenzt, aber vielleicht muss es jetzt mal sein. Ja? Also dann ist es ein unbequemer Weg und das müffelt und viele haben da so einen schlechten Kaffeeatem und so, aber darauf kommt es nicht an, sondern wir können uns da nicht immer beschweren und sagen, ja, die Demokratie retten und die ist in Gefahr und so weiter und so fort. Wir müssen rein, so, das ist es. Und egal für wen, Hauptsache rein, Hauptsache in diese Strukturen mitmachen, auch mal enttäuscht sein, sich auch mal aufreiben an diesen Prozessen, aber zumindest mal die Erfahrung machen, wie funktioniert es eigentlich. Und am Ende ist das Beste, was passieren kann, also diese demokratische Selbstwirksamkeit zu merken, ich kann Teil von etwas sein, ich kann etwas umsetzen, ich kann etwas bewegen. Und das hat Gott sei Dank unsere liberale Demokratien allen anderen Staatsformen voraus.
Ab in die Politik, sagt der Autor Lukas Rietschel hier bei Fazit im Gespräch an diesem Wahlabend. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Gute Nacht.
Am Lido di Venezia gibt sich die Filmprominenz in diesen Tagen ein Stelldichein. Der Festivalleiter Alberto Barbera sprach von einer historischen Promidichte bei dieser 81. Ausgabe. Brad Pitt und George Clooney haben heute ihren Film Wolves vorgestellt. Darüber sprechen wir gleich, aber zuvor mal eine ganz andere Frage, die Promi-Berichterstattung betrifft. Anke Lewicke, du berichtest ja für uns aus Venedig. Trifft das zu, dass die JournalistInnen kaum Möglichkeit haben, die Filmstars zu interviewen? Das wird ja jetzt in einem offenen Brief beklagt.
Ja, also das ist im Laufe der Jahre, Jahrzehnte wirklich viel schwieriger geworden. Also die Zeiten, in denen man Claude Chabrol mal treffen konnte, der ließ zwar auf sich warten, weil er noch in Ruhe lunchen musste, aber danach hatte man ihn 30 Minuten und es hat sich wirklich ein Gespräch entwickelt. Die sind nun schon lange, lange vorbei. PR-Agenturen haben jetzt das übernommen, gerade was die großen US-amerikanischen Produktionen betrifft. Und die haben auch so ein ganz eigenes Vokabular entwickelt. Also man trifft jetzt auf die Talents eines Films und wenn man sie treffen will, muss man vorher einchecken zu sogenannten Press Junkets. Das sind dann Roundtables, das sind so Mini-Pressekonferenzen mit ja vielleicht 10 bis 15 Leuten. Es gibt auch One-to-One-Interviews, aber meistens für die Fernsehteams, dann ist die Kamera fest installiert, der Star sitzt da und die Interviewer wechseln im 5-Minuten-Takt. Also so sieht das schon lange aus. Es wurden aber immer genug Bilder generiert, die auch gut Werbung waren. Aber jetzt sagen sich diese PR-Agenturen, wir brauchen doch gar nicht mehr die Interviews. Wir haben doch die sozialen Medien, wir haben doch TikTok, wir haben auch Influencer, die sie selbst dann auch anheuern. Die Stars haben auch ihre eigenen sozialen Kanäle. Und deshalb hat sich das jetzt alles so entwickelt. Und das Festival wurde hier in einem offenen Brief eben angegriffen, dass es was ändern musste, aber das Festival ist da nicht der Ansprechpartner. Das sind dann schon eben die US-Verleiher, die großen Studios, die Produktionsfirmen. Und trotzdem müssen die Festivals was tun. Also zum Beispiel, wenn Fernsehanstalten berichten wollen, gibt es kaum noch Filmausschnitte. Und bei Interviews müssen wir eben dann auch unterschreiben, wir dürfen es nur zum Filmstart benutzen oder vielleicht mal eine Minute für die Festivalberichterstattung. Also wie sollen wir dann noch mit Tönen von den Festivals berichten?
Ja, und die Frage ist ja auch, reicht es dann den Agenturen und den Promis einfach über den roten Teppich zu laufen, mehr oder weniger schweigend? Ist das sozusagen dann die Zukunft oder die Gegenwart des roten Teppichs, wenn die gar nichts mehr sagen?
Naja, es gibt ja dann doch immer noch die Pressekonferenzen. Die sind in Venedig 30 Minuten lang. Da darf man natürlich hingehen, seine Fragen stellen. Man darf mitfilmen und aufnehmen. Und eigentlich sind diese Pressekonferenzen manchmal auch ganz lustig, weil das Team ja so zusammensitzt. Sie können sich so die Bälle zuwerfen, wie heute eben Brad Pitt und George Clooney. Sie haben ja den Film Wolves vorgestellt. Und das ist ja die erste Zusammenarbeit seit Burn After Reading, seit 15 Jahren. Das war ein Film der Coen-Brüder und George Clooney freute sich, hat dann gesagt, ja, damals durfte ich ja Brad Pitt in den Kopf schießen.
Burn After Reading, I got the extreme pleasure of shooting him in the face and so we thought maybe we'd try it again 15 years later.
Ja, auch in dem neuen Film wird ziemlich viel geschossen. Also die beiden spielen in Wolves zwei Cleaner, zwei Tatortreiniger. Also sie müssen eben die Leichen beseitigen, die Probleme lösen. Und beide haben dann eben in Venedig auf der Pressekonferenz erklärt, dass sie von Anfang an von dem Drehbuch begeistert waren.
But John came with this idea about getting us together as these cleaners who both think they're the best. And we like the idea. And he wrote this first draft, and we read it. I said, great. Yeah. And then George read it. He said, great. Right. And here we are.
Ja, so einfach scheint es dann zu sein in Hollywood, wenn man ein Star ist und ein Angebot für einen Film bekommt. Dann sagt man einfach great und dann bekommt man den Zuschlag.
Ja, die beiden haben den Film ja auch noch produziert. Aber es war einfach hübsch zu sehen, wie sie da immer im Duett die Antworten gegeben haben.
Brad Pitt und George Clooney, die beiden Hauptdarsteller in diesem Film Wolves. Ist der Film denn so locker und unterhaltsam, wie diese Pressekonferenz das transportiert hat?
Ja, dann leider doch nicht. Ich bin ja ein Fan von den großen beiden, gerade wenn sie zusammen Gangster spielen, wie bei Ocean's 11, wo Clooney immer den Anzug anhat und Pitt dann so eine Lederjacke und immer Erdnüsse isst und deshalb so schmierige Hände hat. Aber hier Wolves, das kriegt man ja schon im Titel mit, sie sind Einzelgänger, sie arbeiten immer alleine, aber ein Job führt sie dann eben unfreiwillig zusammen und dann, was passiert? Die Leiche ist auf einmal wach, hat auch noch 4 Pakete Koks dabei. Es gibt viel Trouble, das spielt alles während einer Nacht. Und so ziemlich bemüht versuchen sie so in Sachen Coolness zu wetteifern, sind aber doch letztlich sehr selbstgefällig. Die beiden denken, ja, wenn wir vor der Kamera sind, das reicht schon. Aber es ist letztlich keine Spannung da und der Film hat auch nicht das richtige Tempo für so eine Gangsterkomödie.
Wolves lief außer Konkurrenz, also kein Wettbewerbsfilm. Was tut sich denn da im Rennen um den Goldenen Löwen?
Heute lief ein Film und das ist so ein Film, der heißt The Bootlist, warum man zu einem Festival fährt. Also das sind, nach der Vorführung wollte ich erstmal eigentlich niemanden sehen, nur meine Ruhe haben, die Bilder nachhallen lassen, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend waren. Also The Bootlist ist von dem US-amerikanischen Regisseur Brady Corbett. Das ist ein monumentales Werk, 3 Stunden lang auf Zelluloid gedreht, wurde hier in Venedig in einer analogen 70mm Kopie gezeigt und erzählt wird die Geschichte eines fiktiven jüdischen Architekten aus Ungarn. Sein Name ist Laszlo Todd. Er ist im Konzentrationslager vom Buchenwald entkommen, will 1947 in die USA emigrieren und der Regisseur Brady Corbett fasst die Geschichte so zusammen.
The film is about a character that flees fascism only to encounter capitalism.
That's what the movie's about.
Es geht um einen Mann, der den Faschismus entflohen ist, um dem Kapitalismus zu begegnen. Und dieser Film fängt schon so irrsinnig an. Dunkle, verwaschene Bilder, Handkamera, die zeigen, dass dieser Mann eine Odyssee hinter sich hat in den USA. Dann erstmal Aushilfsjobs und dann wird ein Millionär auf ihn aufmerksam. Er soll ein großes Zentrum für den bauen und viele Themen fließen in diesem Bildertrip ein. Holocaust und Migration, Hybris und Architektur, Antisemitismus und Rassismus, Liebe, Gewalt, alles. Die Frau von dem Architekten kommt noch angereist und die Bilder entwickeln einen Sog. Also man gerät mit dem Beteiligten in einen Strudel der Ereignisse.
Also könnte man sagen, dass The Brutalist jetzt schon einer der Favoriten ist, ja?
Das würde ich auf alle Fälle sagen. Also Adrien Brody spielt die Titelfigur und er ist so fiebrig und müde, aber gleichzeitig kämpferisch. Guy Pearce spielt den Millionär, glatt, opportunistisch. Und diese 70mm Bilder, sie pulsieren, sie sind mal scharf, unscharf, passen sich immer so auch der seelischen Verfasstheit des Protagonisten an. Und die Bilder sind auch so sehr haptisch. Sie fangen die Textur der 50er, 60er Jahre ein. Also die Zeit wird so vergegenwärtigt. Das ist keine Es-war-einmal-Erzählung. Also wie der Architekt im Film will eben auch hier der Regisseur etwas Einzigartiges schaffen. Und ich kann nur sagen, das ist Brady Corbett gelungen.
The Brutalist, ein Wettbewerbsfilm, den unsere Filmkritikerin Anke Lewicke durchaus Chancen für den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig einräumt. Dankeschön, Anke, und gute Grüße an den Lido.
Arrivederci.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Die Initiative Omas gegen Rechts und eine auf dem Balkan aktive Jugendinitiative für Menschenrechte haben den Aachener Friedenspreis erhalten. Die jeweils mit 2000 Euro dotierten Preise wurden am Abend in der Aachener Aula Carolina verliehen. Beide Gruppen kämpften gegen Nationalismus, Rechtsextremismus, Feindbilder und Ressentiments, hieß es. Die Bewegung der Omas gegen Rechts setze sich mit verschiedenen Aktionsformen für Gleichberechtigung und Toleranz sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus ein. Die Youth Initiative for Human Rights bietet in Serbien, Kroatien, Montenegro, dem Kosovo, Bosnien und Herzegowina Programme für Jugendliche an. Damit fördere das Netzwerk die Teilhabe von Jugendlichen an der Demokratisierung der Gesellschaft, die aktive Vergangenheitsbewältigung und die Aufarbeitung der Balkankriege, erklärte der Verein Aachener Friedenspreis. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat ein weiteres Gesetz auf den Weg gebracht, das für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Filmbranche wichtig ist. Der Senat verabschiedete eine Vorlage, für die sich besonders die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA eingesetzt hat. Danach muss vor der Verwendung von KI-generierten Nachbildungen von verstorbenen Darstellerinnen und Darstellern immer die Zustimmung der Familie oder anderer rechtlicher Vertreter eingeholt werden. Das gelte für Filme, TV-Shows, Videospiele oder auch Hörbücher, teilte die Gewerkschaft mit. Sie sieht das Gesetz als Erfolg für ihre Mitglieder, nachdem vor einigen Tagen bereits ein Gesetz für KI-Nachbildungen lebender Schauspielerinnen und Schauspieler verabschiedet wurde. Das Schleswig-Holstein-Musikfestival stellt im kommenden Jahr die türkische Metropole Istanbul in den Mittelpunkt. Dabei solle die musikalische Vielfalt der Millionenstadt am Bosporus beleuchtet werden, teilten die Veranstalter mit. Von Kassia, der ersten bekannten Komponistin des 9. Jahrhunderts aus dem damaligen Konstantinopel, über türkische Folklore bis hin zu Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts wie Ferit Tüzün oder Fazil Say. Auch typische Instrumente der türkischen Kunstmusik sollen erklingen, darunter die Ney, eine Flöte ohne Mundstück, oder das Kanun, eine trapezförmige Kastenzither. Im Shanghai-Museum läuft zurzeit eine Ausstellung zum alten Ägypten. In der Top of the Pyramids Ancient Egyptian Civilization Exhibition sind auch Katzenstatuen, Katzenbilder und Katzenmumien zu sehen. Die Veranstalter kamen daher auf die Idee der Miau-Nacht. Bis zu 200 Besucher dürfen dann ihre Katzen ins Museum mitnehmen. Die Tiere sitzen in Transportboxen oder Kinderwagen. Ihre Besitzer können sie nur an bestimmten Stellen herausnehmen, zum Beispiel für ein Foto neben der Bastet-Statue. Diese Schutzgöttin wird oft als Katze dargestellt. Viele Statuen stammen aus einem Katzentempel, den ägyptische Archäologenteams in der Totenstadt Saqqara entdeckt haben. Beim Einlass werden die Tiere auf aktuelle Impfungen und auf Anzeichen von Krankheit oder Stress überprüft. Vor Ort gibt es Tierärzte und Ruhezonen für die Katzen, falls es ihnen im Museum zu wild wird.
Es gibt Tage, die sich für immer in das Gedächtnis einer Stadt eingraben. Der Brand von Notre Dame etwa für Paris, der Einsturz des Stadtarchivs in Köln und in Weimar. Da war es die Nacht vom 2. September 2004, in der die Anna-Amalia-Bibliothek in Flammen stand. Der größte Bibliotheksbrand der deutschen Nachkriegsgeschichte. 20 Jahre später werden noch immer Aschebücher oder sogar einzelne Seiten restauriert. Der Barockbau der Bibliothek aber der ist längst wieder hergestellt und diese doch ziemlich reibungslose Restaurierung bzw. Rekonstruktion, die hat bis heute Vorbildcharakter. Reinhard Laube ist am Telefon, Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek. Guten Abend, Herr Laube.
Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
Können Sie sich noch erinnern an diese Brandnacht vom 2. September in Weimar?
Ich kann mich einfach nur erinnern, wie mich diese Nachricht erreichte, weil das zu den ersten Monaten gehörte, in dem ich in dem Bibliotheksdienst tätig war, allerdings nicht in Weimar, sondern in Niedersachsen. Und das war schon ein Einschnitt im deutschen Bibliotheksbrand, der größte Bibliotheksbrand in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ein echter Einschnitt.
Mhm. Es gab ja da auch noch mutige Mitarbeiter, die versucht haben, Bücher aus dem Rokoko-Saal zu retten und da ja auch einiges erreicht haben damals, ne?
Ja, das ist wirklich ein Wunder, dass es in dieser Brandnacht tatsächlich möglich war, noch Spitzenstücke zu retten, aber auch Menschenketten zu bilden, um tatsächlich Zehntausende von Bänden noch aus dem Gebäude zu evakuieren, zu sichern. Und berühmt geworden ist tatsächlich eine Großtat eines Feuerwehrmanns und meines Vorgängers Michael Knoche, die Lutherbibel von 1534 aus dem brennenden Haus zu retten und mit ihm auch noch einige andere Spitzenstücke aus der Bibelsammlung.
Ja, ist vielleicht gerade an diesem Abend heute ja auch erwähnenswert, dieses Zeugnis von Gemeinsinn und auch Einsatz für die Sache.
Ja, das ist wirklich auch eine Lektion von 2004. Wir haben diese Einrichtungen, die Symbolcharakter haben. Sie sind Symbole, weil sie zusammenführen und für den Gemeinsinn stehen können. Ja, man spricht ja gerne von Weimar als einem kulturellen Herz Deutschlands. Und das gilt wohl auch tatsächlich so in Krisenfällen. Und man kann sehen, dass solche Katastrophen wie 2004, Umbruchssituationen da sind, die auch bewältigt werden müssen, nur gemeinsam bewältigt werden können. Und man sieht es daran, dass in der Brandnacht ein großer Teil der Bevölkerung mithalf. Und man sah es doch auch an zahlreichen Menschen, die dann nach diesem Brand auch für das Haus und den Wiederaufbau der Sammlung gestiftet haben.
Man fragt sich ja jetzt 20 Jahre später, wie dieses wunderbare Stück Architektur der Rokoko-Zeit, wenn man sich dann noch daran erinnert, dass Goethe als Direktor diese Bibliothek ja auch so bedeutend aufgestockt hat, wie das so schnell wiederhergestellt, rekonstruiert werden konnte, wieder aufgebaut werden konnte. Würden Sie sagen, dieser Bürgersinn und dieser Wille sind so der Schlüssel zur Lösung gewesen?
Unbedingt. Es wurden tatsächlich Entscheidungen gefällt und das ist nicht selbstverständlich. Man würde ja vermuten, erst müssen Gremien tagen, erst muss lange resoniert werden. Baut man wieder auf, baut man nicht wieder auf? Versucht man die Sammlung auch tatsächlich wieder zu stärken, indem man Ersatzbeschaffungen betreibt? Das fiel alles weg, sondern man hat ziemlich schnell gesagt, ja, wir wollen das schaffen innerhalb von 3 Jahren bis zu dem Geburtstag der Anna Amalia im Jahr 2007, am 24. Oktober 2007, dieses Projekt der Sanierung zu stemmen. Und ja, wir gehen nicht davon aus, dass wir es mit Sondermüll zu tun haben, sondern wir gehen von vornherein davon aus, wir retten so viel, wie wir retten können. Das sind dann einfachere Fälle der Beschädigung des Buchbestands bis zu schwerst geschädigten Bänden. Das sind unsere sogenannten Aschebücher, die tatsächlich als verklumpte Brocken geborgen wurden, aber die dennoch tatsächlich bearbeitet werden konnten mit technischen Verfahren, die uns bis heute beschäftigen.
Würden Sie sagen, das ist auch ein bisschen Weimar-spezifisch?
Ja, das ist sicherlich Weimar-spezifisch dahingehend, dass Weimar so etwas ist wie ein Symbolort. Also er verbindet vieles und das gilt natürlich sowohl für die Schattenseiten der europäischen Geschichte wie auch tatsächlich für die Seiten, die dafür stehen, dass es hier zu so etwas wie einer geistigen Anregung kam aus Weimar um 1800, die immer weiter fortgeführt wurde. Und hier haben viele Menschen so etwas wie ihre geistige Heimat gesehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Voraussetzung dafür, dass in Krisenzeiten tatsächlich auch dann die Unterstützung kommt.
Reinhard Laube, Sie haben eben gesagt, solche Katastrophen und Einschnitte, die führen eben auch zu ungewöhnlichen Lösungen aus der Krise heraus. Würden Sie sagen, das ist auch übertragbar auf den heutigen Wahlabend in Thüringen?
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, man muss diesen Katastrophenbegriff, mit dem wir es auch 2004 zu tun haben, nicht nur verstehen als einen Begriff, der Niedergang signalisiert, sondern man kann die Katastrophe verstehen als einen Umbruch. Ein Umbruch, der tatsächlich in einer Situation, in der alles offen liegt, so wie im Brand 2004 lag alles in der Bibliothek offen, die Funktionsweisen der Bibliothek, das, was eine Bibliothek trägt, und auch die Zukunft war offen. Es war offen, wie es weitergeht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt heute mit Wahlergebnissen in Thüringen konfrontiert sind, bei denen auch klar ist, es findet so etwas statt wie ein politischer Umbruch, mit dem wir umgehen müssen. Wir müssen uns lösen von alten Beschreibungen, politischen Beschreibungen, alten Freund-Feind-Denken. Und wir werden dazu übergehen müssen, das Feld neu zu fassen, immer mit festen Überzeugungen, zukunftsoffen davon ausgehen, dass es in unserer Hand liegt, dieses Land mit demokratisch zu gestalten.
Reinhard Laube, Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek, in Erinnerung an den Brand vor 20 Jahren. Vielen Dank. Und noch einen guten Abend, Herr Laube.
Danke Ihnen, Frau Schwarz. Tschüss.
Der Bildhauer Alberto Giacometti gehörte 5 Jahre zu den Surrealisten, bevor er von der Gruppe ausgeschlossen wurde. Damals gab es ja das Surrealistische Manifest, verfasst von André Breton, und dem entsprach Giacometti wohl nicht mehr, beziehungsweise seine Kunst. Der Ausschluss tat seinem Ruhm aber keinen Abbruch und bis heute werden seine Figuren ja gerne gezeigt und gerne gesehen. Unter anderem zeigt nun auch das Museum Max Ernst im Rheinischen Brühl auf Giacomettis Kunst. Im Mittelpunkt steht da die Freundschaft zwischen ihm und dem Surrealisten Max Ernst, die den Bruch mit der Gruppe überdauert hat. Susanne Lurwig hat die Ausstellung für uns gesehen.
Zwei Köpfe, einer gemalt, einer als Skulptur geformt. Zwei unterschiedliche Ausdrucksweisen ein und derselben Thematik, die auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten aufweisen, bei näherer Betrachtung aber durchaus eine Verbindung haben. Das Gemälde stammt von Max Ernst, die Skulptur hat Alberto Giacometti geschaffen. Die beiden Arbeiten sind gleich zu Beginn der Ausstellung zu sehen. In einem von 3 kleinen Kabinetten der ansonsten offenen Ausstellungsfläche. Kuratorin Friederike Voskamp.
Man sieht aber, also die Werke sind vollkommen unabhängig voneinander entstanden, aber in der formalen Anmutung, in ihrem Erscheinungsbild gibt es gewisse Bezüge, die diesen Dialog auch sehr fruchtbar machen und einen schönen Auftakt bilden, was die geometrische Gestaltung des Kopfes betrifft, den Schattenwurf.
Beide Werke sind im Besitz der Pariser Fondation Giacometti, die dem Max-Ernst-Museum rund 60 Leihgaben zur Verfügung gestellt hat. Darunter so ikonische Arbeiten wie die Löffelfrau, eine Skulptur, die 1926 entstand und den weiblichen Körper feiert, der sich hier als faszinierend biegsam erweist und Giacomettis Faszination für afrikanische Kunst widerspiegelt. Daneben zeigt die Brühler Schau auch die Nase, ein Bronzekopf, der an einem Gestänge hängt und eine extrem überlängte Nase hat. Die Nase ist spielerisch und aggressiv zugleich.
Von der Seite betrachtet wirkt die Figur auch wie ein Revolver. Also da wird der Hals dann zum Griff und die Nase quasi zum Revolverschaft. Wenn Sie genau frontal stehen vor dieser überlenkten Nase, dann verschwindet die Nase. Also es ist dann wie eine Anamorphose, dass Sie dann nur noch diese beiden Augenhöhlen haben, die auch leer sind. Dann haben Sie den Eindruck eines Totenschädels.
Die Ausstellung arbeitet sich nicht chronologisch am Werk des Künstlers ab, sondern zeigt seine Entwicklung und setzt diese an ausgewählten Punkten in Beziehung zu Max Ernst. Manche Arbeiten scheinen sich geradezu magisch zu ergänzen, wie
eine Bronze von 1944, der gedeckte Tisch von Max Ernst, die fast wie eine Hommage an das surrealistische Schaffen der frühen 30er Jahre von Giacometti zeigt, was wir, glaube ich, auch in der Gegenüberstellung der Objekte von 1930/31 von Giacometti mit dieser eben dann 10 Jahre später fast erschaffenen Plastik verdeutlichen können.
Die beiden Künstler begegnen sich vermutlich erstmals 1929, sehen sich dann immer häufiger, als Giacometti 1930 Mitglied der Surrealisten wird. Sie werden Nachbarn in Paris, wohnen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Da Alberto Giacomettis Atelier und Wohnung sehr klein ist, lagert er hin und wieder Werke auf der Dachterrasse von Max Ernst. Die Arbeit der Schweigevogel wird dabei zerstört. Doch die Brühler-Ausstellung zeigt eine Rekonstruktion dieser deformierten Figur, die ausgestattet mit einer Kralle in einem Käfig sitzt und setzt auch diese in Beziehung zu Max Ernst.
Also man hat dem Titel nach eine gewisse Anspielung auf einen Vogel. Da bot es sich natürlich auch an, ein Werk, gerade weil der Vogel für Max Ernst von besonderer Bedeutung ist, quasi als alter Ego und Privatphantom von ihm genutzt wurde und immer wieder in seinen Werken auftaucht.
Wie nah sich Ernst und Giacometti standen, wird auch bei einem gemeinsamen Aufenthalt in Giacomettis Heimatregion Bergell in der italienischen Schweiz deutlich. Nach dem Ausschluss Giacomettis von den Surrealisten besucht ihn Max Ernst dort. Sie wandern zusammen und schaffen gemeinsam Skulpturen.
Und wir haben das große Glück, 3 dieser Steine, es sind ungefähr 20 entstanden, hier in der Sammlung zu haben. Und da lag es auf der Hand, die dann auch in die Ausstellung natürlich mit aufzunehmen.
Es ist nicht nur die Freundschaft zu Max Ernst, die Giacomettis Verbindung zum Surrealismus auch nach dem Ausschluss verdeutlicht, sondern auch die Themen Eros und Thanatos, Lebenslust und Todessehnsucht. Und selbst in seinen erst später entstandenen länglichen Figuren zeigt sich noch ein Zusammenhang, den die Ausstellung auf einzigartige Weise herausarbeitet. Laura Bravermann, Kuratorin von der Pariser Fondation Giacometti.
Wir rücken alles in ein anderes Licht, weil wir die Arbeiten durch die Linse des Surrealismus betrachten. Ich denke, dass wir auch bei vielen der späteren Werke, wie den langgestreckten Figuren, thematische Verbindungen herstellen und verdeutlichen, dass er auf bestimmte Methoden und Interessen zurückgreift, die er seit Beginn seiner Karriere verfolgte.
Die Brühler-Ausstellung zeigt keinen anderen Alberto Giacometti, aber sie lenkt den Blick auf Details und lässt selbst die ikonischen schmalen Figuren in einem neuen Licht erscheinen.
Bis zum 15. Januar ist sie zu sehen, die Ausstellung Surrealistische Entdeckungen im Max-Ernst-Museum Brühl mit Skulpturen von Alberto Giacometti. Charlotte Weinreich hat die Feuilletons der Zeitung von morgen, Montag, den 2. September, gelesen. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau.
Auch wenn einem angesichts von Kriegen, Krisen und beunruhigenden Wahlergebnissen in diesem Land nicht zum Lachen zumute ist, die Feuilletons machen vor, warum es gerade in schweren Zeiten wichtig ist, sich Humor und Leichtigkeit zu bewahren. Aber der Reihe nach. Aus der russischen Gefangenschaft hört man vieles, aber selten Lustiges. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt Anna Narinskaya über die russische Regisseurin Schenja Berkowitsch. Gerade wurde sie zu 6 Jahren Straflager verurteilt. Soweit, so unlustig. Doch während sie in einer Gefängniszelle auf ihr Urteil wartete, schaffte es Berkowitsch, nicht nur ein Kinderbuch zu schreiben, sondern auch das Manuskript herauszuschmuggeln. Zöglinge heißt ihr Werk und Narinskaya beschreibt es in der FAZ als Thriller mit Humor. Denn obwohl die Geschichte im Gefängnis spielt, handle es sich um eine fröhliche, sogar unbekümmerte Erzählung aus dem Leben von Tieren im Gefängnis. Narinskayas Fazit zur Entstehung dieses Kinderbuchs hat auch eine politische Botschaft. Die heutige russische, wie auch früher die sowjetische Staatsmacht, nimmt denen, die sie bestrafen will, alle Rechte, bis auf eines, das Recht zu leiden. Doch Schenja Berkowitsch weigert sich, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Sie erlaubt sich Dinge, die Häftlingen verboten sind, zu lachen und zu hoffen. Anna Narinskaya in der FAZ. Hatte Gott, bevor er die Erde erschuf, Angst im Dunkeln? Solche und ähnliche Fragen stellt Sven Michaelsen in der Welt. Heute, da jede leise Frage von einer lauten Antwort übertönt wird, erscheint das kurvige Fragezeichen nötiger denn je, stellt der Autor fest und fährt mit einer Selbstbegegnung in 80 Fragen fort, die sich um Gott, das Sterben und den Tod drehen. Das klingt erstmal ziemlich düster, aber wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht aufhören weiterzulesen, denn die Fragen sind erstaunlich lustig. Hier noch ein Beispiel. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass Sie im Jenseits Ihren Liebsten möglicherweise nicht treffen werden, weil das Schicksal Sie für das Kellergeschoss bestimmt hat, während der andere oben im Paradies schwebt, ewig unerreichbar? Auch in der Süddeutschen Zeitung eröffnet Jakob Bjatzer einen Artikel mit einer Frage. Wann wird die Jammerei lächerlich? Er bezieht sich damit auf die Comeback-Tour der Popband Oasis in Großbritannien und Irland, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Und den Frust all derer, die keine Tickets ergattern konnten. Darüber wütend zu sein, findet Bjatzer nachvollziehbar, aber gesellschaftlich irrelevant. Immerhin wollten bis zu 14 Millionen Menschen zu den Konzerten, es gab aber nur 1 Million Tickets. Was Bjatzer wirklich ärgert, sind die dynamischen Preise der Konzertkarten. Die Preise dieser Tickets können sich aufgrund der Nachfrage ändern, zitiert er das Unternehmen Ticketmaster und fügt spöttisch hinzu, im Nicht-PR-Sprech heißt das, dass Karten, die viele wollen, plötzlich nicht die angekündigt 150, sondern 360 Pfund kosteten. Dynamic Pricing ist, vornehm ausgedrückt, ein besonders leuchtendes Furunkel am Gesäß des digitalen Kapitalismus. Zum Schluss noch eine Empfehlung für leichte Unterhaltung, die im Tagesspiegel ihren Platz findet. Unter der Überschrift »Gedärme und große Gefühle« widmet sich Claudia Reinhardt dem Finale des Dschungelcamps. Denn neben erwartbaren Ekel-Episoden haben es wohl sogar Themen wie Emanzipation und Endometriose in das Unterhaltungsformat geschafft. Man kann diesen Spagat geschmacklos finden, schreibt Reinhardt. Aber wenn eine 51-Jährige im Dschungel erzählt, was es für sie als Frau mit Kinderwunsch bedeutete, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen, wird sie damit mehr Menschen erreichen als jedes Doku-Format. Vielleicht lohnt es sich ja doch, wieder Trash-TV zu schauen.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.